herzlich willkommen zu Dig Deep, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Und wir haben uns heute ein ganz originelles Thema vorgenommen, nämlich die künstliche Intelligenz oder das, was sich dafür hält. KI hat ja wieder mal große Wellen geschlagen. Ja, wenn ihr euch erinnert, vor 2 Jahren, ChatGPT ist aus dem Nichts gekommen. Stimmt nicht ganz, 2015 hat es angefangen. Und letzte Woche ist dann auf einmal mit DeepSeek ein Incumbent nach oben geschossen aus China, der behauptet hat, er könne ganz einfach und viel billiger als bislang all die großen Probleme der großen Sprachmodelle lösen. Da wollen wir heute mal genauer reinschauen, denn an diesem kleinen Beispiel, DeepSeek, lässt sich sehr viel lernen über unsere Erwartungen an künstliche Intelligenz, aber auch über die Mechanismen, wie denn das funktioniert und was da gerade passiert. Und da wir da so mit solidem Halbwissen immer wieder glänzen, haben wir uns gedacht, da holen wir uns noch mal jemand dazu, der sich deutlich besser auskennt, nämlich Christian Kersting von der TU in Darmstadt. Er ist Professor für AI. Und Christian, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo, ich habe gerade gedacht, Halbwissen plus Halbwissen ergibt Ganzwissen.
Ja, unbedingt. Also wir sind ja schon zu dritt, da sind wir schon über die 100% drüber. Christian, du bist in Darmstadt und dein Titel hat irgendwas mit AI drin. Was macht ihr denn da in den Arbeitsgruppen in Darmstadt?
Okay, also in Darmstadt selber wird ganz viel KI gemacht, genauso wie in München oder in Tübingen oder Freiburg und vielen anderen Standorten in Deutschland. Wir selber in meiner Arbeitsgruppe, wir machen viel Neurosymbolische, passt vielleicht auch zu den aktuellen Entwicklungen im gewissen Sinne zumindest. Da geht es dann darum, dass man sagt, gut, wir kennen jetzt alle schon, dass man diese Sprachmodelle mit Sprache steuern kann, aber vielleicht brauchen wir doch in gewissen Teilen eine formale Sprache, so wie wir das vorher auch schon aus der Informatik kennen. Das sind dann so Fragen. Man kann sich auch fragen, inwiefern man Logik mit Garantien haben möchte, Planung. Man kann auch eine Verbindung zu Hybrid AI, also Kombination von verschiedenen KI-Algorithmen machen. Und da machen wir gerade auch ein bisschen in der Exzellenzinitiative. Schauen wir mal, wie weit das geht. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist aber, international würde man es AI Safety nennen. AI Safety finde ich aber so ein bisschen schwierigen Begriff, ich persönlich. Man kann das aber auch so ein bisschen, können Maschinen irgendwann mal soziales, unsere sozialen Interaktionen verstehen, mitmachen, vielleicht sich auch so verhalten, dass wir nicht verstört sind, was diese Maschinen machen. Also damit haben wir viel angefangen jetzt, weil wir einfach glauben, dass es auch total spannend ist, weil wir selber über uns selber auch sehr viel dabei lernen. Das ist da eine und dann ein ganz wichtiges Thema, was ich total wichtig und spannend finde, sind dann eben Fragen auch Richtung Kognitionswissenschaften. Was können wir von den Kognitionswissenschaften von uns Menschen lernen? Man wird auch mal sehr schnell eingenordet wieder, dass das gegroundet, dass das alles gar nicht unbedingt so übermenschlich ist, wie es gerne verkauft wird. Ich würde sagen, das sind so die drei wichtigen Standpunkte. Man kann natürlich noch über Explainability sprechen und wie wir auch, also wenn wir miteinander reden, erklären wir uns ja viel gegenseitig und interagieren ganz viel über die Erklärung und nicht eben nur, hast du richtig vorher gesagt, ja, nein. Und da sind wir dann auch, warum Frauke und ich viel aktuell miteinander reden und da sind da ja auch ganz spannende Fragen drin.
Und weil du so gut erklären kannst, hast du auch ein Kinderbuch zu KI geschrieben, richtig?
Haben wir erstmal angefangen, ein Buch, also Studierende, die wir betreut haben, die haben versucht, durch uns KI zu lernen und dann dachten wir, was wäre eine tolle Hausaufgabe für einen Kurs, der über 2 Wochen geht, schreibe selber ein Buch, weil dann triffst du vielleicht genau das Niveau, was man gerne hätte, wenn man selber was lernen möchte. Aber was ich auch jetzt wirklich gerade gemacht hatte, deswegen musste ich so ein bisschen schlucken, hatte ich dir das schon erzählt, es gibt einen Verlag in UK und der hat ein Kinderbuch rausgebracht. Und in der englischen Version war das mit Michael Waldridge als Berater und Feedback und sie haben gefragt, ob ich die deutsche Übersetzung betreuen kann und Feedback geben kann. Und ehrlich gesagt, ich würde das gerne häufiger machen. Das hat total Spaß gemacht und habe dann gesagt, können wir dasselbe nicht auch für Erwachsene direkt nehmen, weil ich fand das Niveau gar nicht irgendwie kindlich oder kindisch. Und vielleicht brauchen wir das viel mehr, weil wir in Deutschland noch viel Aufklärung, ohne dass ich das auf den großen Begriff der Aufklärung beziehen möchte, aber wir müssen wirklich viel mehr über KI den Leuten beibringen.
Das ist ja sehr spannend, was du da gerade erzählst. Also sowohl auch die Arbeit am Institut als auch das Kinderbuch. Denn wenn ich da mal ein bisschen rauszoome, dann heißt es doch nichts anderes, als dass KI zu einem ganz normalen Begleiter in unserem Leben wird. Und das ist also nicht nur der Rasenmäher, der draußen rumfährt und wo sich jeder dran gewöhnt hat, sondern die Algorithmen, die wir aktuell haben, die Programme, die Bots und die Agenten, die werden einfach Teil des Alltags sein. Man sieht es auch so ein bisschen, sobald KI irgendwo in einem Unternehmen draufsteht, muss der Betriebsrat sofort mit der Betriebsvereinbarung eingebunden werden. Da ist nämlich noch ganz viel Unsicherheit da. Was heißt denn das jeweils? Was passiert da eigentlich? Hilft uns das? Schadet uns das und so weiter? Sehr spannend. Ja, jetzt haben wir ja gesehen, also die großen Sprachmodelle, die LLMs, Large Language Models, die sind natürlich in den letzten 2-3 Jahren ziemlich durch die Decke gegangen in der Performance. Und gleichzeitig haben sie ja einen großen Nachteil mit sich gebracht. Also sie sind erstmal, wenn man sie so in der Rohfassung nimmt, sehr, sehr aufwendig zu trainieren, brauchen wahnsinnig viele Daten. Wir sind schon so am Ende des Datensees angekommen. Wir sind so einmal rübergeschwommen, haben festgestellt, so viel ist da gar nicht mehr zu holen. Wir haben festgestellt, dass wir unfassbare Mengen an Training und damit auch Energie in Rechenzentren brauchen. Also gibt es ja absurde Energiemengen, die inzwischen in den Staaten und überall dann entsprechend dahingestellt werden. So, und dann kommt so ein kleiner chinesischer Startup-Klon raus, der auf einmal behauptet, wir können das alles viel, viel besser. Die Aufregung war groß, also man konnte das vor allem am Börsenkurs von Nvidia sehen, denn Nvidia lebt natürlich sehr stark davon, dass hier die Compute Power gebraucht wird. Der ist erstmal so um 15% im Schnitt runtergegangen. Inzwischen hat sich aber so die Aufregung um DeepSeek, so heißt dieses chinesische Startup, doch etwas gelegt. Was ist denn da passiert aus deiner Sicht, Christian?
Also erstmal, ich glaube, wir müssen mal damit aufräumen, zu sagen, dass da so ein kleiner chinesischer Startup um die Ecke kommt. Das sind mindestens, also was man lesen kann. Ich möchte nicht so tun, als wenn ich alles verstehen würde und wüsste, aber was man lesen kann, das sind mindestens mal 200 Mitarbeiter. Wenn man dessen Gehälter nimmt, die bestimmt nicht ganz niedrig sind, steht schon was im Hintergrund. Der Gründer, was man lesen kann, hat angefangen mit einem eigenen Hedgefonds, der KI-basiert ist und der funktioniert ziemlich gut und ist also ein Hedgefonds, der auch angeblich mehrere Milliarden hat im Hintergrund. Das kommt jetzt. Dann wurde gesagt, da ist so ein kleines Modell. Also dieses Modell, nach dem, was man lesen kann, kostet ein Teil des Modells alleine das Trainieren angeblich 6 Millionen, Pi mal Daumen. Das ist so eine Schätzung, weil es irgendwo eine Aussage gibt, wie viele H100, ich weiß gar nicht, welche Variante von H100 mit...
Kleiner Disclaimer für unsere Hörer, H100 ist ein Prozessor von Nvidia, den es in unterschiedlichen Leistungsstufen gibt und der auch einer Ausfuhrkontrolle unterliegt. Deswegen gibt es da ganz viele Varianten davon.
Genau. Und da gab es eine Aussage, wie viele GPU-Stunden, also wie lange musste man auf diesen Karten rechnen lassen. Und dann hat man versucht, das umzurechnen, indem man guckt, was sind die Preise aktuell, wenn man das bei einem sogenannten Hyperscaler kaufen würde, sprich, wenn man in die Wolken, in die Cloud geht. Jetzt muss man dazu aber sicher mal klar machen. Also erstmal ist das nur das sogenannte Basismodell. Dazu kommen Kosten für Daten. Und das ist auch ein spannendes Thema, denn woher hat dieses Unternehmen, das Startup, die Daten? Vielleicht, so ist die aktuelle Lage, sind einige Daten auch von OpenAI genommen worden, aus den Modellen irgendwie abgezogen worden. Finde ich auch schon spannend, dass OpenAI sich darüber aufregt, weil OpenAI macht das wahrscheinlich auch mit unseren Daten. Also das sind auch schöne Gemengelagen. Dann kommt dazu, das ist ja der finale Run gewesen. Wie viele Probeläufe man vorher gemacht hat, wissen wir alle nicht. Dann kommt, es ist nicht nur das Basismodell, sondern man hat es dann ja, und das ist dann was, glaube ich, wirklich im gewissen Sinne Neues, dass es zumindest funktioniert hat, das ein bisschen anders jetzt neuerdings trainiert. Also man hat dieses existierende Basismodell genommen und versucht jetzt durch das automatische Aufbrechen in Teilprobleme und das Verbinden dieser Teilprobleme versucht man jetzt zu trainieren und mit Daten nochmal zu verbessern mit dem Reinforcement Learning. Also es gab früher das sogenannte, also dass man sich Gedanken macht, ne? Chain of Thoughts nennt man das. Also ein Problem wird in Einzelprobleme aufgeteilt und in eine Kette von Gedankengängen. Und ich mache das immer in Anführungsstrichen, weil das sind menschliche Wörter für etwas, was vielleicht gar keine Gedanken sind. Und jetzt versucht man, diese Ketten, wie man sie aufbaut und selber bewertet, welche Kette man weiterverfolgen soll. Das versucht man jetzt durch Daten und durch Reinforcement Learning zu verbessern. Und das ist so ein bisschen das Neue. Neues aber nicht, das haben auch schon andere probiert. Neues, dass es anscheinend funktioniert hat und auch erste Nachbauten gibt, zumindest in kleineren Modellen, die auch zeigen, dass es ganz gut funktioniert. Aber da muss man noch mal ein bisschen gucken. Also man kann schon sagen, dass man vorher hatte man die schnelle Antwort, immer ungefähr dieselbe Zeit. Und was man ja schon bei US-amerikanischen Modellen gesehen hat, jetzt fangen die Leute an zur Testzeit. Also nachdem man trainiert hat und wir stellen eine Frage, jetzt kann ich plötzlich entscheiden, ich brauche noch mehr Zeit zur Antwort. Das ist der große Unterschied. So, und deswegen war dieser Schock bei Nvidia eigentlich Blödsinn. Also da sieht man, dass viele Leute nicht verstehen, worum es geht, weil jetzt brauche ich nämlich noch mehr Zeit unter Umständen als vorher und damit auch mehr GPUs.
Jetzt versuche ich mal, das alles zu zerlegen, was du da gesagt hast. Also nochmal für den Zuhörer und die Zuhörerin, einfach nochmal so ein bisschen aufdröseln. Also die erste Frage war ja, ist das jetzt ein kleines Startup, ein winziges Team, das mit minimalem Einsatz, also Faktor 100, Faktor 1000 kleiner ungefähr, als die anderen das hinbekommen hat? Und ich glaube, das kann man relativ sicher jetzt sagen, nachdem auch sehr viele Analysen im Netz da abgelaufen sind und so weiter. Nein, das ist nicht so. Ja, die waren vielleicht ein bisschen effizienter, aber die haben auf jeden Fall auch massive Hardware genutzt. Die haben das ganze Training davor entsprechend diese Summe nicht mit dabei gehabt. Also insofern, wir reden hier nicht über einen Durchbruch oder einen Dammbruch im Faktor 100 oder sonst irgendwas, sondern wir reden darüber, dass jemand sich wahrscheinlich schlau im Engineering angestellt hat.
Ja, wenn ich dich kurz aber unterbrechen kann.
Ja, na klar.
Aus der Sicht von US-amerikanischen Firmen ist es, glaube ich, schon, oh Gott, mit sehr viel weniger Einsatz komme ich ziemlich weit. Ja. Also es kommt so ein bisschen aus wie Perspektive an. Wenn wir aus Europa drauf gucken, heißt es, oh Gott, wir müssen immer noch ganz schön investieren. Und oh Gott, wir haben unter Umständen noch nicht mal die Infrastruktur. Vielleicht, wenn Jülich endlich, also der Großrechner in Jülich endlich ausgebaut ist, dann haben wir vielleicht endlich die Infrastruktur, um auch das Modell mal zu trainieren. Mal schauen. Wir selber, wir haben auch ein Großrechner für KI, der könnte das Trainieren wahrscheinlich gar nicht hinbekommen. Und abgesehen davon gibt uns keiner 6 Millionen Energiekosten, so utopisch. Vielleicht können es einige Firmen. Das ist der eine Punkt. Es kommt wirklich aus der Perspektive an. Und aus unserer Perspektive können wir nicht, aber es gibt Hoffnung. Aus Amerika gibt es, glaube ich, die Perspektive, oh Gott, das ist doch sehr viel günstiger und wir brauchen keine halbe, was ist das, Trillion Stargate, um voranzukommen. Und ich glaube, das erklärt, warum es diesen Schock gab, der sich jetzt aber gerade wieder beruhigt.
Ja, war sehr spannend. Also das heißt, diese Frage war ja sowieso, die großen amerikanischen Firmen, die großen 4-5 Firmen, die geben jedes Jahr aktuell 200 Milliarden in das Thema KI rein. Das soll bis auf 3 Milliarden hochgehen. Klingt nach sehr viel aus einem deutschen oder europäischen Verständnis heraus, ist aber aus Sicht dieser Konzerne ungefähr 10% Investment in R&D, also eigentlich ganz normal für die Umsätze, die diese Firmen machen. Und da geht es ja sehr stark darum, also diese Umsätze sind dann nicht gedeckt durch entsprechende Einnahmen, sondern es geht aktuell gerade sehr stark darum, den Platz zu besetzen. Also im Prinzip für alle klar zu machen, hier kommt keiner an uns vorbei. Diese massiven Investments sind im Wesentlichen vor allem eine Verhinderung von Wettbewerb. Und ich glaube, aus der amerikanischen Perspektive war es deswegen so spannend zu sehen. Ja. Ups, hat nicht funktioniert, hat nicht ganz funktioniert. Nvidia übrigens, das Startup DeepSeek ist Teil von einem Startup-Programm von Nvidia gewesen. Ja, also das heißt, die haben sowohl Zugriff auf Nvidia-Hardware gehabt, als auch Wissen. Und es gab natürlich jetzt noch viele aufgeregte Artikel darüber, haben die Daten geklaut und so weiter. Fand ich immer ganz lustig, weil, naja gut, OpenAI hat ja auch sehr großzügig die Datenschutzthemen und die IP-Rechte da in Anspruch genommen. Also auf jeden Fall kann man es mal so zusammenfassen, das Spielfeld bleibt spannend. Das ist nicht so, dass also jetzt hier eine Hürde aufgebaut werden kann. Und zum Zweiten, die Geschwindigkeit, mit der jetzt nachgeschossen wird, auf der amerikanischen Seite zum Beispiel, die ist einfach sehr hoch. Dann bist du ja auch noch einen zweiten Aspekt eingegangen. Und zwar, wir kennen ja alle ChatGPT noch von vor 2 Jahren. Ich stelle eine Frage, da kommt sofort eine Antwort rausgeschossen. Die ist dann manchmal sehr hilfreich, manchmal sehr lustig, manchmal total daneben. So, und jetzt stellen wir ja fest mit den neuen Modellen, die heißen dann 4O1, 4O3, O3 Mini, was weiß ich, bei ChatGPT zumindest, da kommt auf einmal sowas rein, dass ich eine Antwort reinschieße und dann fängt so dieses, nicht das schnelle Denken von Kahneman an, sondern das langsame Denken, also der macht irgendwas, also Denken immer in Anführungsstrichen mitgedacht. Was ist denn, du hast es schon genannt, dieses Reasoning, was passiert denn da eigentlich ganz genau? Also ja. Wie kommt denn auf einmal das LLM dazu, selber noch mal über sich selbst nachzudenken oder zu recherchieren?
Ja, also diese Systeme bestehen eben nicht nur noch aus einem einfachen Sprachmodell, sondern es gibt weitere Komponenten. Und eine Komponente entscheidet, ich habe ein Problem, eine Anfrage, kann ich die direkt beantworten oder sollte ich die aufteilen in Subprobleme? Also wir kennen das ja auch. Wenn ich zum Flughafen fahren muss, dann und ich habe kein eigenes Auto, dann überlege ich mir, gehe ich auf den Bus, welche Linie muss ich, wo muss ich vielleicht umsteigen? Also wir machen auch gewisse Pläne. Und hier sind es jetzt Pläne, um Antworten auf eine Frage zu bekommen. Und man kann erstens trainieren, das nennt man dann Test-Time-Compute, wenn man so neudeutsch reden möchte. Kann man erstmal darüber reden, kann ich das aufteilen? Und wie müsste ich es aufteilen? Und dann ist die nächste Frage, wie kann ich, wenn ich mir diese aufgeteilten Probleme anschaue, dann entstehen eben Ketten und auch unterschiedliche Ketten. Also ich hätte ja erstmal das machen können, kriege das als neue Antwort. Mit der neuen Antwort und dem nächsten Teilproblem muss ich wieder was generieren. Jetzt entstehen solche Schlussfolgerungsketten, wie wir das vielleicht auch kennen aus unserem Alltag. Und jetzt müssen wir lernen, zusammen mit Daten, wie man diese Ketten bilden kann. Und die Ketten können unterschiedlich lang sein, weil man sich dann fragen kann, ja, will ich denn überhaupt noch das nächste Problem angehen oder nicht? Und dadurch entstehen diese unterschiedlichen Längen in den Antworten. Du hast auf Kahneman Bezug genommen, Kahneman Nobelpreisträger Wirtschaft, aber eigentlich ist er ja Psychologe gewesen und mit Tversky sehr bekannt darüber, dass er darüber Gedanken sich gemacht hat, können Menschen mit Unsicherheiten umgehen, wie machen sie das, nehmen sie dafür Wahrscheinlichkeiten. Und er hat postuliert, dass es zwei Systeme gibt. Eins, was eher reaktiv direkt antwortet und eins, was so bedächtig.
Genau.
Und man kann das als System 1 und System 2 sehen, aber ich glaube, System 1 und System 2 bei uns Menschen ist noch viel mehr miteinander verwoben. Und wir sehen, glaube ich, einfach nur den ersten Blick in diese Zukunft, die das Kombinieren von Lernen und Denken ermöglicht. Also wir haben jetzt einen Ansatz und ich glaube, das ist einer von vielen. Und wir werden erstaunt sein, was man damit alles hinbekommt. Wir müssen aber gleichzeitig auch aufpassen, weil es wurde dann ja auch gesagt, das Trainieren ist kostengünstiger im Sinne der Energie, dass durch dieses Nachdenken die Energie unter Umständen, der Energieverbrauch steigt, weil ja jetzt mit jeder Antwort unter Umständen 5 Sekunden, 10 Sekunden nachgedacht wird und am Ende kommt trotzdem Blödsinn raus. Also in vielen Situationen kommt was Gutes bei raus. Ich bin sehr beeindruckt, aber in vielen Fällen kommt plötzlich nach 10 Sekunden Blödsinn. Also wenn man Schachsituationen reingibt, kommt nicht immer die richtige Antwort und schon gar nicht immer legale Züge, die man machen kann. Also noch viel zu tun, aber ich glaube, wir sehen Kombination Lernen und Denken, wie wir es von uns auch kennen. Die Fahrradkette geht kaputt. Da frage ich doch auch nicht, gib mir noch mal 10 andere Beispiele, wie die Fahrradkette kaputt gegangen ist und wie sie gelöst wurde. Weil ich gucke mir dieses System an, verstehe die Physik, denke nach und versuche, das zu lösen. Das muss dann nicht immer direkt funktionieren. Aber das ist, glaube ich, die große Zukunft. Und darin ist Europa eigentlich immer stark gewesen, zu sagen, wir brauchen unterschiedliche Systeme.
Was glaubst du denn, Christian, an welcher Stelle, und du hast jetzt gerade Europa schon angesprochen, Forschung in Europa hier tatsächlich auch eine Rolle spielen kann? Also wenn, ich hatte ja in den ersten Tagen von dem DeepSeek halt gedacht, okay, gut, jetzt kann man wieder mitspielen und sieht ein bisschen anders aus, was die Finanzamt, ihr habt ja die Energie schon angesprochen, aber wie sieht's denn aus mit der Architektur? Was ist denn da zu holen?
Ja, also ich glaube, wir können ganz viel holen in dem Bereich des Schlussfolgerns, des Reasonings. Und ich möchte keine Werbung machen, aber das ist genau eine Frage in unserem Exzellenzantrag, der noch läuft. Hoffen wir, dass er auch genehmigt wird. Das werden wir dann halt sehen. Und wo stelle ich mir dort noch große Dinge vor? Also eine Sache ist, dass wir jetzt, wenn wir an diese Kettengedankengängen, vielleicht kann man es auch so übersetzen, denken, dann glaube ich, können wir dort sehr viel uns von formalen Sprachen, ja, schön, dass ich einmal nochmal das dann so sagen muss, also Logik erster Stufe und Ähnliches, auch von dem, wie man damit überhaupt Probleme lösen kann. Also es gibt ganz andere Logiken für andere Problemfälle, die man mit diesen einfachen Ketten gar nicht hinbekommt. Und da sind wir wirklich traditionell sehr stark. Und jetzt müssen wir uns nur überlegen, wie wir diese beiden Systeme miteinander verbinden können. Das ist nicht ganz so einfach. Technisch gesprochen geht es darum, ganz klassisch, was man auch aus den Ingenieurswissenschaften kennt, wie kriege ich ein diskretes System mit einem kontinuierlichen System zusammen? Das ist immer noch ungelöst. Also es wird keiner Garantien liefern, aber wir kriegen immer wieder neue Ideen. Also das ist eine Sache. Eine andere Sache ist, Denken ist ja völlig, ist ja auch langweilig am Ende, wenn nicht an irgendeiner Stelle die Interaktion mit dem Gegenüber stattfindet. Also stellt euch vor, ihr fragt mich was.
Für unsere Hörer. Ja. Christian macht ein sehr nachdenkliches Gesicht, ja, sehr anstrengend.
Und dann gebe ich euch eine Antwort und die ist falsch. Und ihr müsst damit leben. Dann fragt ihr mich nochmal, ich denke wieder lange nach, kriegt jetzt kürzer die falsche Antwort. Also was wir doch wollen, ist der nächste Schritt, dass man, was ja auch schon irgendwo in den anderen Systemen mit drin war, man kann unterbrechen, man kann aber Feedback auf die Gedankengänge geben. Ja, man kann fragen, warum hast du das jetzt gemacht? Also die Begründung, das ist ganz wichtig. Und die Interaktion mit den Begründungen. Und vielleicht sind Begründungen auch irgendwann kausal. Das wäre also wirklich das große Wort der kausalen Systeme. Vielleicht, aber ich glaube, in unseren täglichen Interaktionen mit anderen Menschen sind Begründungen einfach nur, bitte sag mir nicht einfach nur eine Vorhersage, sondern sag mir auch warum. Das finde ich ganz spannend. Und Frauke, das sind eben Sachen, die wir ja in einem anderen größeren Projekt zwischen München und Darmstadt aktuell angehen, wo ich hoffe, dass wir erfolgreich sind, sonst müssen wir halt die Forschung irgendwie anders dort weiter vorantreiben. Ganz große Sache. Also das ist die nächste große Sache. Und dann Europa und Deutschland, unsere Industriedaten. Also ich glaube, das sagen auch mittlerweile einige große Leute aus Amerika. Also wenn man den CEO von Microsoft sich anhört, der sagt auch, Mensch, ihr habt eure ganzen Maschinendaten, hebt die, macht was draus. Und das gestehe ich auch. Also das ist manchmal schon frustrierend noch in Deutschland. Also man kann ja mit den großen Firmen reden, wie man will. Irgendwie erst, wenn es die Amerikaner gemacht haben oder danke an die Chinesen, jetzt kommt der Druck von der anderen Seite, dann wird auf einmal sich bewegt. Das ist schade, da müssen wir mehr machen. Und dann, ganz große Entschuldigung, dann können wir, gebe ich euch wieder Zeit, Multimodalität. Was ist mit Bildern? Was ist mit gesprochener Sprache? Was ist mit Musik? Wie kriegen wir das alles zusammen? Da sind auch noch ganz große Dinge. Und die Frage, ist es überhaupt menschlich? Also das ist einfach nur, finde ich, extrem wichtig auch. Also ich kann euch Challenges geben, da brechen die Systeme immer noch zusammen. Also eine ganz einfache Challenge aus einer aktuellen Publikation ist, bildlich ein Wirbel, genannt Helix, linksdrehend oder rechtsdrehend. Und man fragt das System, dreht das links oder rechts? Kann es nicht. Also das ist, glaube ich, noch eine ganz große Frage. Und auch dort, weil wir eben nicht nur auf die eine Sache sehr stark gesetzt haben, aber eigentlich, es ist ja nicht Europa gegen China, gegen USA aus der Forschungssicht, sondern eigentlich ist es was Gemeinschaftliches. Wir wollen doch alle verstehen, was ist Intelligenz.
Jetzt finde ich das mit den Industriedaten, was du gesagt hast, gerade sehr spannend. Wir haben seit 9 Jahren diesen Podcast laufen und so über die Jahre weg immer wieder bestimmte oder unterschiedliche Sparten uns angeschaut, wie weit sind die, dass die ihre Datenströme überhaupt erfassen, was draus machen und Ähnliches. Was ist da deine Einschätzung? Warum? Also du sagtest, wir bewegen uns nicht, aber bewegen wir uns nicht, weil sie eben nicht systematisch genug aufgefangen werden? Oder was ist, wenn du mit Firmen sprichst, was ist in deiner Wahrnehmung der Hemmschuh?
Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Also erstmal, das hatte ich mal ich hatte ja eine Zeit lang eine Kolumne in der Welt und dann hatte ich das, wie so viele andere auch, German Angst genannt. Also ich glaube, wir haben alle ein bisschen, gerade im Mittelstand und auch aus guten Gründen, weil man muss ja investieren. Und bei KI muss man in etwas investieren, was man nicht direkt anfassen kann. Das ist was anderes. Und da scheut man sich davor, wenn man eben verbildlicht der gute Schwabe sein möchte, der nur investiert, wenn es sich auch lohnt. Vielleicht ist das mein Stereotyp als Norddeutscher. Aber ich glaube, das ist ein Problem. Das andere ist, und ich glaube, da ist Amerika besser, aber wir dürfen das nicht missverstehen. Aktuell höre ich ganz häufig, jetzt müsste der Staat wieder helfen. Aber in Amerika hilft der Staat zwar besser, finde ich, in der KI als in Deutschland. Also da müssen wir nachziehen. Und die großen Investitionen kommen natürlich aus den Firmen heraus. So, und jetzt frage ich mich immer, und das ist mein Eindruck, also ich nehme den Mittelstand heraus, das ist einfach sehr, es passiert immer mehr. Ich glaube auch Dinge wie DFKI, Fraunhofer, viele lokalen Initiativen, die helfen dort. Aber das ist wirklich etwas, das braucht Zeit. Das ist auch in Amerika nicht das Einfachste. Aber was eben fehlt, ist zu sagen, wow, da ist eine neue Industrie und die lassen wir zu. Also weil das ist dann, glaube ich, in Deutschland so ein bisschen, also wir reden immer nur über Automobile. Also es gibt irgendwie nichts anderes. Jetzt gibt es mittlerweile vielleicht noch Windkraftanlagen, aber die sollen dann ja eingerissen werden. Aber sonst geht es nur um Autos und die möglichst Verbrenner. Also ich bin ein bisschen, ich weiß, das ist jetzt sehr einfach gesprochen.
Ein kleiner Widerspruch von meiner Seite. Aber du hast natürlich völlig recht, ja. Also was wir erleben, ist natürlich einfach ein dramatischer Wandel letzten Endes in der gesamten Wertschöpfung, weil du natürlich anschauen kannst, was machen denn die Menschen heute? Und davon kann man relativ viel inzwischen adressieren über das, was da gerade über die KI kommt. Ich würde gerne nochmal auf dieses Thema eingehen. Du hast ja diesen Weg ganz grob skizziert. Warum haben wir denn mit LLMs angefangen? Naja, weil Sprache so einfach zu erfassen ist, so einfach einzulesen ist und so weiter. Und wir wandern jetzt immer mehr in Richtung zu so einem Weltmodell. Du hast es multimodal genannt. Das sind ja erstmal diese verschiedenen Medienformate, ja, also Grafiken, Videos und so weiter. Aber auch, wir haben ja schon kurz gestreift, alles, was so in Richtung Konstruktion geht oder auch physische Welt geht oder auch Physik. Genau. Ja, also das heißt, wie verhält sich denn die echte Welt? Wie würdest du dir das denn einschätzen? Also ich spreche es auch deswegen an, weil ich gerade auf der CES die Keynote von dem CEO von Nvidia gesehen hatte, ja, der sehr stark auf das ganze Thema Physical Models, also wir bauen uns die Welt physisch in einem großen Foundational Model nach, besprochen hat. Aber da haben wir doch viel weniger Daten, haben doch viel weniger Zugang. Wie komplex ist das und wo kommen diese Möglichkeiten zum Training denn überhaupt her?
Ja, also ich habe euch ja versprochen, dass ich auch zugebe, wenn ich nicht alles genau weiß. Und das ist sicherhin jetzt ein Thema, wo meine Expertise zwar irgendwo habe ich ein bisschen Expertise, aber sie wird dünner, weil wir auch Richtung Robotik gehen. Also du hast, glaube ich, zwei Dinge angesprochen. Einmal physically plausible, also physikalisch plausible Modelle. Und dann kann man auch physikalisch informierte Modelle. Man kann über sogenannte neuronale Operatoren und sprechen, das ist das eine. Das ist zum Beispiel total klasse. In Klimamodellen, Wettermodellen können wir die unter Umständen deren Berechnung zumindest beschleunigen, dadurch, dass wir nicht immer die Differentialgleichung lösen müssen, sondern vielleicht Shortcuts, aber positive Shortcuts finden, um das Ganze zu beschleunigen. Und das hat auch wiederum tiefere wissenschaftliche Bedeutung, weil der Mensch hier oben in euren Köpfen wird auch postuliert, dass ihr nicht die Differentialgleichung löst, obwohl ihr euch jeden Tag damit beschäftigt, wie Gegenstände runterfallen können, wie sich Leute verhalten. Trotzdem löst ihr nicht das komplette Modell oder ihr habt wahrscheinlich zumindest nicht die Kapazität dort, also wir alle nicht. Und deswegen bin ich eben sehr daran interessiert, wie macht das der Mensch, und wir können sehr viel von Kognitionswissenschaftlern und Psychologen dort lernen. So, das ist das eine. Und das zweite, was du angesprochen hast, ist aber der Übergang zur Robotik, also Verkörperung vielleicht auch der KI und was das dann bedeutet. Und gerade für Deutschland als produktives Land, also wenn wir von den reinen Industrierobotern, die genau wissen, was sie in jedem Schritt machen müssen, hinkommen zu flexibleren Mitarbeitern in der Produktion, auch in Krankenhäusern, müssen wir dann Patienten noch selber heben, können das nicht Roboter übernehmen. Irgendwann vielleicht auch mal Pfleger, aber dann sieht man schon, es wird sensibler, ne? Also ich möchte nicht so einfach vom Roboter umgedreht werden und gewaschen werden. Da stelle ich mir aktuell noch ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich das jetzt schon möchte. Aber das ist sicherlich die Zukunft, denn unser demografischer Wandel, der ist da. Wir müssen hin und wir können ja nicht immer sagen, das übernimmt übernimmt eine andere Nation. Weil wer übernimmt denn dann die Pflege der Nation? Also das ist irgendwann endlich und da müssen wir ran. diese beiden hast du gefragt. So, wo kommt das Wissen her? Zwei Dinge. Erstens glaube ich, zum Teil, indem wir das Wissen eben nicht durch Daten, sondern durch Wissensbasen, Knowledge Graphs vorgeben. Und man hat immer die Hoffnung, mit solchen Wissensbasen oder Knowledge Graphs, Wissensgraphen, dass die mehr wert sind als unendlich viel Daten, was auch immer das bedeutet. Aber sie sind extrem viel wert. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, es fangen die Leute an, YouTube-Videos, andere Videos anzuzapfen, um aus diesen beobachteten Abfolgen, also, oder, weiß nicht, das gibt's noch, TikTok und all die, also, wo sehe ich, wie Rezepte gekocht werden, wie Essen gekocht wird, das abzugreifen und wiederum in formalisiertes Wissen zu überführen. Müssen wir mal schauen. Und dann ein ganz großes Thema sind synthetische Daten. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen, ja, ich habe auch die Hoffnung, dass synthetische Daten helfen. Also sprich, wir geben es vor und zum Beispiel in einem Simulator, also ich weiß, dass eine große deutsche Firma viele Simulatoren für vieles benutzen, um ihre Produkte zu entwickeln. Dann muss man sich fragen, sind die wirklich das Abbild von der Welt? Und können wir jetzt für alles einen Simulator finden? Nein, weil wenn ich das hätte, wäre ja auch die KI unter Umständen nicht mehr, außer wenn es vielleicht schneller gehen sollte. Aber da ist natürlich die Hoffnung, dass wir noch mit Simulatoren ziemlich weit kommen können. Was zum Beispiel auch im autonomen Fahren gemacht wird. Also große Firmen in Amerika, die zum Beispiel autonome Trucks herstellen wollen, die haben wirklich simulierte Weltmodelle, Simulatoren für alle möglichen Highways und Situationen und scheinen da ziemlich weit zu kommen. Ja. Aber ist auch eine offene Frage. Aber Simulation und Wissen. Ja, und wir haben jetzt Wissen gerade gesehen, wenn wir jetzt noch die Simulation reinbekommen, das Vorausdenkende, das haben wir jetzt noch nicht. Und diese Feedback-Loop, also ich tue etwas, also Aktion, ich tue was, ich sehe das, dann kommen wir auch irgendwann, es wurde schon, wenn ich euch da nochmal ein bisschen nerv habe, es war viel über Bewusstsein gesprochen und können diese Menschen, diese Maschinen Gefühle haben, Bewusstsein. Und ich glaube, das kannst du erst, wenn du selber agierst und von dem, was du da tust, unter Umständen darunter leidest. Also wir kennen das alle, wir tun Dinge und bereuen es. Und erst dann entsteht auch, finde ich, oder oft entsteht dann erst Kunst. Also das Kunstobjekt ist ja nicht nur das Gemalte oder Gemeißelte, sondern auch, weil jemand was ausdrücken wollte und trotzdem beeindruckend auch, also was man schon mit Kreativität alles hinbekommt. Ja.
Ja, schön. Wobei dieses Leiden ja auch so eine Art Reinforcement, Belohnungsfunktion oder Bestrafungsfunktion sein könnte.
Ja, also der Punkt ist, und ich glaube auch, dass wir es mathematisch noch nicht haben, der Punkt ist der folgende. Der Reinforcement Learning-Algorithmus selber versteht nicht, dass er gewisse Fehler nur einmal machen kann. Also die aktuellen mathematischen Modelle gehen davon aus, dass du die Episoden immer wieder durchlaufen kannst, vielleicht selber hervorgerufen oder durch die Umgebung. Aber ein Terminal Reinforcement Learning im Sinne von, du bist dann tot und es ging auch nur um deine eine Trajektorie, genannt Leben. Ich glaube, da sind wir noch nicht. Und das macht den Unterschied. Ne? Wenn du dir selber sagen musst, mache ich das jetzt oder nicht? So ein bisschen wie bei Poker, aber du darfst nur einmal Poker spielen.
Mhm, spannend. Aber wir haben natürlich Mechanismen erfunden, um nicht jedes Mal in diese existenzielle Frage reinzulaufen. Und vielleicht ist es ja auch eine Analogie, die ganz gut funktioniert. Ich sitze hier in Stuttgart und da gibt es nicht weit entfernt so ein altes Gewächshaus, wo die Herren, ich glaube Daimler und Maybach, damals irgendwie Benzin in die Luft gesprengt haben. Und dann haben sie da so einen Kolben angetrieben. Ja. Und dann war das erstmal sehr beeindruckend, dass man durch wiederholtes Sprengen von einem Luft-Benzin-Gemisch ja irgendwas antreiben kann. Nur das war natürlich, der erste Motor war natürlich völlig unbrauchbar für praktisch alles. Ja, der konnte gar nichts. Und was wir dann erlebt haben in den letzten grob 140 Jahren, ist ja, dass wir durch Engineering angefangen haben, das zu zähmen, das in die richtige Richtung zu drehen. Und wenn ich mir heute den Motor anschaue, dann besteht der natürlich noch aus der Verbrennung. Aber da außenrum sind 500 andere Systeme und Einrichtungen und Komponenten da, die nur dazu dienen, das effizienter zu machen, leistungsfähiger zu machen und so weiter. Ja. Und so ein bisschen diese Analogie sehe ich hier auch, dass wir diese Modelle haben, die erstmal ihre krassen Limitationen haben. Also auch wenn man die Rohdaten mal nimmt, mit Rohdaten trainiert und so weiter, ist das nicht wahnsinnig hilfreich. Aber wir kommen eben an Stellen, wo wir jetzt so viel außenrum bauen, dass es eben Schritt für Schritt tatsächlich anwendbarer wird. Ja. Kann man abschätzen, wo wie weit wir damit kommen werden. Also beim Verbrenner kann ich es abschätzen, weil wir im Prinzip eine Kostenfunktion haben. Es gibt physikalische Prinzipien, die irgendwann mal zu Ende sind, ja, und so weiter. Wie ist es denn bei der KI?
Also es gibt Abschätzungen, wenn wir auf die Daten uns schauen, dass wir, das sind unterschiedliche, aber dass wir das Internet eigentlich, wahrscheinlich haben wir es schon gelesen, aber sonst spätestens laufen wir, haben wir keine Daten mehr Ende, was, dem nächsten Jahrzehnt. Da gab es so Papiere, die geschätzt haben, irgendwann, dann haben wir einfach keine neuen Daten mehr. Mhm. Also es kommen zwar immer wieder neue Daten, aber wahrscheinlich haben wir alles schon gesehen. Ich kann die nur nicht replizieren, es gibt Argumente, weil die Diskussion, die wir gerade führen, auch hier, die gab es ja auch schon in den 80er Jahren, nämlich inwiefern alles Simulation ja nur ist. Also die Diskussion zwischen Informatik und ich sage jetzt mal Physik ist ja auch schon länger. Mhm. Brauchen wir überhaupt die Informatik? Ich kann doch alles als guter Physiker. Und auch in der Physik war natürlich die Frage, oder auch in den Ingenieurswissenschaften, schaue ich mir diskrete Systeme oder kontinuierliche Systeme an. Und ich glaube, eine große Mehrheit sagt aktuell, lasst uns alles durch diskrete Systeme approximieren. Und dann könnten wir alles darstellen. Also es gibt, glaube ich, auch Theoreme dazu. Im Prinzip kann man es. Aber dann habe ich halt wieder die gesamte Welt simuliert. Und so eine gesamte Welt zu simulieren, ist ja dasselbe, als wenn ich die Welt mir anschaue. Also das geht energetisch dann irgendwann nicht mehr, weil ich ja einfach ein Abbild gemacht habe. Und deswegen, glaube ich, ist die Kompression entscheidend. Und dann gibt es da wieder irgendwelche Theoreme. Ich glaube nicht, dass man abschätzen kann, dediziert, wann wir menschliche Intelligenz oder Superintelligenz haben. Und deswegen finde ich diese ganzen sportlichen Wettbewerbe der Unterbietung und Überbietung, also ist ja jetzt gerade auch der AI-Summit in Paris oder fängt an und in der Vorrunde wird auch über Safety ganz viel gesprochen. Ich finde das erschreckend, wie gesagt wird. Also was Elon Musk hatte gesagt, wir haben es dieses Jahr, die nächsten sagen, es ist nächstes Jahr, die nächsten sagen, weil das alles so gefährlich ist, dürfen wir nicht mehr das exportieren. Also es ist einfach geopolitisches Geplänkel, finde ich nicht gut. Also trotzdem, ich gebe euch gerne eine Abschätzung, die nächsten 100 Jahre sehen wir keine menschenähnliche Intelligenz. Diese Systeme werden wir noch ganz lange brauchen, bis sie Pizza backen können. Und wenn sie die Pizza backen können, nehmen wir ein anderes Gericht und dann brechen sie dort zusammen. Also wir Menschen sind schon noch was Besonderes, aber jetzt dürft ihr ja gegenhalten.
Sehr schön. Also ich sehe schon eine Folge vor uns, wo wir noch zwei weitere Leute einladen. Einmal den Ray Kurzweil mit seinem Thema Menschheit 2.0 und dann noch vielleicht den Max Tegmark mit seinem Leben 3.0, ja. Also der sehr stark an der Grenzschnittstelle ist. Aber
Max anfängt und sagt, hallo, ich bin Max, ich werde durch KI sterben, sage ich, hallo, ich bin Christian und mit KI werde ich länger leben. Können wir gerne machen.
Sehr schön. Ja, ich habe auch einen neuen Turing-Test entwickelt für androide Roboter. Also wenn die hier von meinem Hoodie diesen Bändel, der beim Waschen immer rausgeht, wenn die den einfädeln können, dann let's talk. Also, gut, mein Auto aussaugen können in allen Ritzen. Ja, dann reden wir. Ja.
Okay, was ist denn dein Turing-Test?
Ich muss gerade so lachen, weil ich sitze hier mit einem Informatiker und einem Physiker und habe gerade gedacht, wie kriege ich denn jetzt als Sozialwissenschaftler das wieder so umgedreht, dass ich das Publikum nicht ganz verliere, wenn ihr über diskrete und kontinuierliche Systeme, vielleicht wäre das tatsächlich mein Turing-Test. Ja. Also selbst intelligent in einem Gespräch sich einzufügen, ist was zumindest jetzt die Chatbots überhaupt.
Es ist bei Physikern nicht schwierig, die können alles nur ein bisschen. Also insofern, das passt schon.
Aber Witze erzählen und zu verstehen, wann es witzig ist und nicht. Und meinetwegen auch persönlich. Und mein persönlicher Turing-Test ist, wenn ich nach einem Jahr merke, dass die KI mittlerweile Teil meiner Gruppe ist, irgendeine Mitarbeiterin, Mitarbeiter, dann habt ihr mich. Aber ich glaube, das dauert noch ziemlich lange. Ich finde trotzdem total, also bitte mich nicht missverstehen. Ich bin total, finde das klasse, was dort passiert und wir brauchen mehr davon. Wir sollten nur nicht anfangen, es nur den Firmen zu unterlassen. Also wir brauchen auch die Firmen. Also, weil sonst, wer macht, also das war vorhin ja die Frage, wer macht denn sonst das Investment von einer Milliarde? Das macht der Staat nicht mal eben. Das können die auch nicht. Und ich glaube, das ist das, wo wir die freie Marktwirtschaft wirklich brauchen oder auch eine soziale Marktwirtschaft. Man sieht auch, in China geht's. Aber wir brauchen die Investments auch seitens der Firma. Wir brauchen das Investments seitens des Staats. Und beim Staat und Gesellschaft würde ich mich freuen, wenn langsam mal das Vertrauen da ist. Weil ihr macht Witze über Physiker, die Witze über die Informatiker sind noch beschämender. Wir sind einfach noch nicht angekommen in der Gesellschaft. Und das finde ich schade. Also wir sind, ich finde Nerd sehr, sehr charmant, aber sie sind wirklich mehr. Und wir sind sehr viele, die auch dafür Interesse haben. Frauke, du sagtest gerade Sozialwissenschaften. Ja, man muss sich mit anderen Disziplinen auseinandersetzen und kann da ganz viel lernen. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich treffe in zu vielen Gremien immer noch andere Disziplinen, die es als Bedrohung ansehen, weil eben das Geld endlich ist. Und wir wollen Forschungsgelder haben. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, wir müssen uns Gedanken drum machen. Es geht nicht darum, den göttlichen Funken abzuschaffen durch KI. Das haben auch schon vorher Kognitionswissenschaftler gemacht. Also die Diskussion, ist der Mensch beschreibbar durch Algorithmen oder nicht, auch eine total spannende Sache. Aber es geht darum, erstmal nur intelligentes Verhalten besser zu verstehen. Also unsere Fehler. Also denken wir an Corona. Leute wurden dafür abgestraft, wenn sie irgendeine Entscheidung, was auch immer, getroffen haben. Aber immer erst ein oder zwei Wochen später. Und das ist ein unfaires Spiel, weil da habe ich viel mehr Information. Also das finde ich so. Und das zu lernen, dass wir unsere Disziplin, unsere Wissenschaft benutzen können, um uns selber besser zu verstehen, zu helfen, darum geht es hier. Und das müssen wir angehen. Und deswegen, es geht nicht, also wir dürfen nicht dieses Welt geht zugrunde durch KI, wir wollen die Menschen abschaffen. Das sind alles Schreckgespenster. Und in dem Sinne, finde ich, muss ich gestehen, auch manchmal das nicht gut, wie Max Tegmark damit umgeht. Also ich habe heute schon wieder Folien von ihm gesehen, die er in Paris zeigt. Finde ich nicht gut. Oder Bengio, also er hat gerade den Sicherheitsbericht der, was ist das, UN und was auch immer. Und jetzt redet er wieder davon, dass diese Systeme, man sie ja ganz schnell uns manipulieren könnten, Dinge zu tun, die wir nicht tun wollen. Ich glaube, das gab es auch. Ne, egal. Das ist eine andere. Wir haben ja gesagt, ihr ladet mich nochmal ein. Ich komme gerne. Genau.
Sehr schön. Also, was für eine großartige Folge, lieber Christian. Ihr kennt vielleicht auch den unendlichen Podcast. Der läuft bei Zeit.de. Und da nimmt man sich unendlich lange Zeit, so lange, bis die KI sagt, es ist Schluss oder der Interviewgast. Ich glaube, das machen wir nochmal, laden vielleicht noch den einen oder anderen Gast mit dazu ein und versuchen mal, dieses Riesenfeld der KI nochmal weiter zu ergründen. Vielen Dank für deine tollen Einblicke. Vielen Dank für die wirklich inspirierenden Thesen und Diskussionen. Jetzt ist gerade auch die Katze von Christian einmal quer das Bild gelaufen. Also auch herzliche Grüße an Sie.
Nein, es kommt noch die nächste Katze, World Domination.
Ah ja, okay.
Herrschaft. Und ich bin ganz oben. Weil alle nur ausgetrickst. Nein, danke für die Einladung.
Herrlich. Mach's gut. Auch von meiner Seite. Bis ganz bald. Genau. Und wir arbeiten an einer Podcast-Sonderfolge. Ja?
Danke. Ciao.
Digital wonders, business science galore, bytes and clicks and numbers in a new age song. Every code and data, join the journey along. Stay with us, explore now. Come on, take a leap. Digital world is calling. Your curiosity flight. From cloud to cyber, shining in the night. Take a leap. this digital era.